SRF 2 Kultur.
Stichwort Agenten-Thriller. Da denken wir an smarte Typen in verzwickten Situationen. Immer kurz vorm enttarnt werden, kriegen sie gerade noch die Kurve, bespaßen nebenher die Damenwelt und bringen natürlich auch noch ihre Kontrahenten um die Ecke. Das ist auch in Möbius nicht unbedingt anders, dem neuen Film mit Jean Dujardin, jenem aus The Artist bekannten Mimen. Aber hier geht es neben all den bekannten Thriller-Ingredienzien auch um eine bestimmte mathematische Struktur, eben mit Namen Möbius. Klüger werden mit einer Kinokarte und zuvor der Filmkritik von Brigitte Hering.
Wissen Sie, was ein Möbius-Band ist? Der Herr hier erklärt es Ihnen.
Do you know what a Möbius strip is? If I took this strip of paper, twist it and wrapped it half around, connected the ends together, it would be sort of a circle.
Nehmen Sie ein Papierband, formen Sie damit einen Reifen, aber drehen Sie das eine Ende um, bevor Sie das Band verkleben.
If I ran my finger all the way around, I get back to the other side, the Möbius strip.
Wenn Sie nun mit dem Finger dem Band entlang fahren, dann landen Sie am Ende auf der anderen Seite. Wenn Sie also innen beginnen, dann sind Sie plötzlich außen mit dem Finger. Das Möbiusband hat nur eine Seite. Oder es hat immer gleichzeitig zwei Seiten. Der Herr, der dies im Film mit eben dem Namen Möbius erklärt, ist ein Mitarbeiter des US-amerikanischen Geheimdienstes. Der Film des Franzosen Eric Grandchamp nimmt sich dieses Möbiusband als Grundmotiv, um damit eine verschwurbelte Agentengeschichte zu erzählen. Darin spielen illegale Bankengeschäfte, ein russischer Oligarch, zwei Geheimdienste und vor allem zwei Agenten eine Rolle. Entsprechend dem Möbiusband, das keine eindeutigen Seiten hat, sind auch diese Agenten sowohl hier wie dort verwickelt, alle bespitzeln alle und irgendwie auch sich selber. Das geht leider so weit, dass man in diesem Thriller die ganze Zeit damit beschäftigt ist, aus der Handlung schlau zu werden. Spannung mag dabei keine aufkommen. Zum Glück ist Möbius aber nicht nur ein zu komplizierter und wenig spannend erzählter Thriller, sondern auch eine Liebesgeschichte. Agent verliebt sich in Agentin. Zwei wunderbare Schauspieler, Cécile de France und Jean Dujardin, sorgen wenigstens mit Szenen, denen ausreichend Platz gelassen wird, für etwas Prickeln im ansonsten lauen Film. Hier ist Möbius dann doch ganz französisch und die beiden Schauspieler können ihre Kunst zu verführen bestens vorführen. Uns, das Publikum und sich gegenseitig. Auch wenn sie, wie hier beim Kennenlernen, eigentlich schon wissen, dass sie Mist bauen, der für die Karriere selbstmörderisch wird.
Je crois que je suis en train de merder sérieusement.
Et alors ça fait quoi?
C'est pas mal. Suicidaire, mais pas mal.
Hier sind zwei am Werk, die etwas können. Und dass sich die zwei Agenten hier im Film echt verlieben und nicht nur aus Agentenkalkül, das kann man schon beim ersten intensiven Blickwechsel der beiden fast spüren im Kino. Großes Schauspiel in mittelmäßigem Film. Ansonsten ist mit Möbius nämlich nicht viel anzufangen. Tim Roth, ebenfalls eigentlich ein toller Schauspieler, ist als russischer Oligarch leider fad. Am Ende versucht man immer noch vergebens, das Möbiusband aufzudröseln. Ist dieser Film am Ende gar nicht so schlau gedreht wie ein solches?
Nehmen wir einen Papierstreifen zur Hand. Verdrehen diesen? Um 180 Grad, kleben beide Enden zusammen und schon gibt's ein Möbiusband. Eben ist es darum ja schon gegangen, ein bisschen in dieser endlos schleifenartigen Musik von Philip Glass, A Chorus, und zuvor in der Filmkritik zu Möbius. Da spielt diese mathematische Struktur eine tragende Rolle. Eine Struktur, eine spezielle Schleife, die Mitte des 19. Jahrhunderts der Mathematiker August Ferdinand Möbius erstmals beschrieben hat. Und die ist weit mehr als nur eine mathematische oder jetzt cineastische Spielerei. Ingenieure etwa montieren immer wieder gern Antriebsriemen in Form eines Möbiusbands, damit sich beide Seiten der Schleife gleichmäßig abnutzen. Aber auch in Kunst und Literatur hat das Möbiusband seine Spuren hinterlassen, etwa in den Bildern von M.C. Escher. Wir kennen die Grafiken des Niederländers, wo er zum Beispiel Ameisen über ein endloses Möbiusband krabbeln lässt. Oder Max Bill, der Schweizer Künstler, der mit seiner Skulptur Unendliche Schleife ein Möbiusband aus Granit schuf. Und literarisch? Da hat's das Möbiusband, diese wundersame Schleife, dem österreichischen Lyriker Erich Fried angetan.
Topologik. Ich liebe dich. Doch liebe dich wohin? Etwas in mir verdreht sich gerade, weil es gerade so, wie es ist, ist. Gerade, weil es so ist. Ich bin außer mir, wenn ich in mich gehe. Und außer dir vielleicht auch. Was gehört da wohin? Und wohin geht das? Ich habe mir ein Möbiusherz gefasst, das sich in ausweglose Streifen schneidet. Erich Fried.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Der Regisseur Werner Herzog macht mit einem Dokumentarfilm auf die Gefahr des SMS-Schreibens am Steuer aufmerksam. Herzog sprach mit Opfern von Verkehrsunfällen, die abgelenkte Autofahrer verursacht hatten. Unter anderem traf er einen nun querschnittsgelähmten Teenager, der von einer Frau angefahren wurde, die am Steuer eine SMS verschickte. Herzogs Film soll unter anderem in 40.000 amerikanischen Schulen gezeigt werden und ist in Zusammenarbeit mit Mobilfunkanbietern entstanden. Werner Herzog lebt in Hollywood und hat im Laufe seiner Karriere sowohl Spiel- wie Dokumentarfilme gedreht. Am diesjährigen Filmfestival von Locarno, das nächste Woche beginnt, wird Herzog mit dem Ehrenleoparden ausgezeichnet. In China ist nach der Festnahme einer bekannten Rocksängerin eine Debatte über die Meinungsfreiheit entbrannt. Die Sängerin Wu Hongfei veröffentlichte vor 10 Tagen auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo eine provokative Nachricht. Sie kündigte an, die Wohnungsbehörde in die Luft jagen zu wollen. Damit solidarisierte sich Wu Hongfei mit einem Rollstuhlfahrer, der kurz zuvor in Peking eine Bombe gezündet hatte, um gegen seine mutmaßliche Misshandlung durch die Polizei zu protestieren. Chinesischen Zeitungen zufolge drohen der Rocksängerin nun bis zu 5 Jahre Haft. Der Anwalt der Sängerin sagte, der Post sei nur eine leere Drohung gewesen. Die meisten Chinesen scheinen das zu glauben. In einer Online-Umfrage waren über 80% der Meinung, dass Wu Hongfeis Internet-Eintrag kein Verbrechen sei. Die sozialen Spannungen in China nehmen zu. Unter anderem mehren sich Fälle von Machtmissbrauch durch staatliche Einrichtungen.
Je älter wir werden, desto mehr verschwindet Kindheit aus unserem Leben. Holen wir sind die Kinder aus dem Haus, wenn wir überhaupt welche haben, wirklich noch die Märchenbücher von einst hervor, um uns entführen zu lassen in magische Welten? Wohl kaum. Dabei ist es um Märchen gar nicht so schlecht bestellt. Die Grimmschen Märchen etwa. Derzeit werden ja 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Grimms gefeiert. Die Grimmschen Märchen beflügeln die Fantasie amerikanischer Serienproduzenten. Gleich 2 aktuelle US-Serien greifen auf Grimmsche Stoffe zurück und begeistern vor allem das erwachsene Publikum. Erfahren wir von Noemi Grad wohl, womit und warum.
Es grenzt an Zauberei. Grimms Märchenfiguren sind unsterblich, auch nach 200 Jahren. Zauberei, das passt gut zur US-amerikanischen Serie Once Upon a Time, die ab Herbst in der 3. Staffel läuft. Um Magie dreht sich alles in der TV-Serie des Senders ABC. Die böse Königin, Herrscherin im Märchenwald, plant, das ganze Reich mit einem Fluch zu belegen und alle gefangen zu nehmen. Das prophezeit Rumpelstilzchen, der in einem Kerker sitzt.
The Queen has created a powerful curse. And it's coming. Soon you'll all be in a prison.
Just like me, only worse.
Your prison, all of our prisons, will be time. Time will stop.
In der Zeit Gefangene werden sie sein und die Zeit werde stehen bleiben. Retten könne sie einzig Schneewittchens Tochter Emma. Schnell wird das Baby durch einen Zauberschrank in unsere Welt geschickt, dann fällt das ganze Reich in einen Dornröschenschlaf. In Once Upon a Time heißt dieser Dornröschenschlaf Storybrooke, ein trister Ort im amerikanischen Nirgendwo. Neu wohnen alle Märchenfiguren dort, ohne Erinnerung, ohne Zeit, ohne Alter und ohne Magie. Nur die böse Königin hat ihre Erinnerung behalten und intrigiert weiter, jetzt als Bürgermeisterin. Mit dieser Geschichte ist den Machern der Serie ein Coup gelungen. Fortan erzählen sie zwei Stränge parallel, die Vergangenheit im Märchenwald und die Gegenwart in Storybrooke. Anders als Dornröschen müssen die Figuren in Storybrooke allerdings nur 28 Jahre warten, bis sie wachgeküsst werden könnten. Pünktlich zu ihrem Geburtstag bekommt Emma Swan, eine einsame Kopfgeldjägerin, Besuch vom 10-jährigen Henry. Er ist ihr Sohn, den sie zur Adoption freigegeben hat und der unterdessen bei der Bürgermeisterin von Storybrooke wohnt. Henry durchschaut die Lage und ist überzeugt, dass Emma Schneewittchens Tochter ist, die Retterin von Storybrooke.
That's why we need you. You're the only one who could stop our curse.
Because I'm the daughter of Snow White and Prince Charming.
Yes.
Sie, die Tochter von Schneewittchen und dem Märchenprinzen, Emma kann's nicht glauben. Doch Henry gibt nicht auf.
I know the hero never believes it first. If they did, it wouldn't be a very good story.
Die Heldin müsse zweifeln, sonst wäre es keine gute Geschichte. Die Geschichte ist gut, zweifellos. Die Autoren entschlacken die Figuren, bis nur noch das übrig bleibt, was die Märchen ausmacht. Rumpelstilzchens Talent zum Goldspinnen oder Schneewittchens reine Liebe. Damit transportieren die Macher die alten Geschichten problemlos ins Heute. Überraschend verknüpfen sie die Märchen untereinander, nicht nur die der Brüder Grimm, auch andere. Nach der ersten Staffel ist der Plot allerdings erzählt. Trotz eines dramaturgischen Kniffs, der hier nicht erzählt werden kann, um nichts vorwegzunehmen, fehlt der zweiten die Dringlichkeit. Ganz andere Wege geht die ebenfalls aus den USA stammende Serie Grimm. Hauptfigur ist Detective Nicholas Burkert. Er sieht ständig Menschen, die sich in Bestien verwandeln. Mit gutem Grund, wie er von seiner Tante erfährt, denn er sei einer der letzten der Grimms einer Jägerfamilie. Ihre Aufzeichnungen seien keine Märchen gewesen, sondern real.
This is no fairy tale. The stories are real. What they wrote about really happened. You are one of the last Grimms.
Grimm ist eine Krimi-Fantasy-Serie mit Horrorelementen und reichlich Blut. Jede Folge ist einem Märchen gewidmet. Auch hier reduzieren die Macher diese auf ihre Muster und interessieren sich dabei vor allem für das Gewalt- und Gruselpotenzial. Wer das mag, ist bei der Serie gut aufgehoben. Grimm und Once Upon a Time, sie feiern Erfolge, bald in der dritten Staffel. Die Reduktion auf die Grimmschen Märchencharaktere funktioniert, egal in welcher Epoche. Magie? Es klingt wie ein Märchen.
Das Museum der unnützen Dinge.
Auf SRF 2 Kultur. Und was gäbe es denn Unnützeres als einen Schuh, der nicht passt? Nur was machen, wenn man sich unsterblich verliebt hat in das Objekt der Begierde? Sich die Zehen abschneiden wie die bösen Stiefschwestern vom Aschenputtel? Ein modernes Märchen von Monika Schärer.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Heiße Wallungen, Atem stockt, Herz pocht. Punkt, fertig. Dich muss ich haben, 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 schreit jede Faser meines Körpers. Schamlos schön, formvollendet, ein Einzelstück, du. Und sauteuer. Zumindest zu viel für ein mittelmäßiges Portemonnaie. Aber ach, was soll's. Du wirst dich prima einreihen, ich weiß, dort oben links zwischen deinen Artgenossen. Doch noch trennt uns ein Glas und das Schild an der Tür sagt, zu, zu bis morgens um 11. Das darf nicht wahr sein. Eine Nacht ohne dich, eine lange Nacht, eine heiße Nacht, wenig Schlaf mit viel Vorfreude auf unser Wiedersehen und große Hoffnung, dass wir zueinander passen, denn nur das zählt. Denn was wärst du schon für mich, wenn du nicht passen würdest? Ein Nichts, ein bodenloses, unnützes Ding, du, amore mio. 11 Uhr, nächster Tag. Ankunft vor der Tür. 2 Schritte, 3 und ich bin bei dir. Nehme dich in die Hand, zärtlich, drehe und wende dich, lege meine Nase an dein weiches Fell, das mal war, streichle dein Leder, befühle deinen Schaft. Du gehörst mir, zumindest fast. Wie Aschenputtel ziehe ich meine verlatschten Latschen aus, setze den Fuß auf samtene Kissen und schließe die Augen. Muss eine Zehe weg? Die Ferse weg? Die Welt steht still. Mist! Eine Nummer zu klein, du, eine Nummer zu groß, ich. Was machen wir? Dich stehen lassen, dich fremdgehen lassen, dich vergessen? Nie und nimmer. Eingepackt in eine Tüte bringe ich dich nach Hause. Verstauben wirst du, dafür unversehrt, lebenslänglich unversehrt. Denn tragen kann ich dich nicht. Wäre ich Cinderella, du hättest gepasst. Jetzt spielst du bloß die Hauptrolle in meinem Museum der ungetragenen Schuhe.
Ein amerikanischer Soldat mit schlammverkrustetem Gesicht blickt einem im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung entgegen. Und zwar mit Augen, ja Augen, die wirklich alles gesehen haben, Nadja Fischer.
Der Mann hatte Dienst in Afghanistan geleistet und begegnete kurz vor Ende seines Einsatzes im Jahr 2008 dem kanadischen Fotografen Louis Ballu. Dieser verewigte den Blick des Soldaten, der zugleich leer und durchdringend ist und mehr sagt als jede Beschreibung der Kriegshölle. Das Bild wurde zu einer Ikone des Afghanistan-Kriegs und ist zurzeit in einer Ausstellung in Washington zu sehen, die sich Kriegsfotografien aus 160 Jahren widmet. Der NZZ-Berichterstatter zeigt sich begeistert von der Schau, die selbstverständlich auch das berühmte Spanienbild von Robert Capa zeigt, den Infanteristen im Spanischen Bürgerkrieg, der von einer tödlichen Kugel getroffen wird. Ein berühmtes Bild, allerdings von umstrittener Authentizität. Doch die Ausstellung mache deutlich, nur selten hielten Fotografen unmittelbar Kampfhandlungen fest. Vielmehr versuchten sie seit jeher, die Kriegsgräuel in den Gesichtern der Opfer darzustellen. Ein Gefangener der Roten Khmer, der zur Exekution geführt wird. Vergewaltigte Frauen in Ruanda. Ein älterer schwarzer Mann in Trauer um seinen Sohn, der in Vietnam gefallen ist. Die Ausstellung konfrontiere den Besucher mit Blicken, denen man am liebsten ausweichen würde, meint die NZZ. Und stellt fest, diese Bilder des Schmerzes und der Trauer gleichen sich. Egal, ob sie auf einer Daguerreotypie oder mit dem iPhone geschossen wurden.
Von Techies und Fuzzies berichtet die Süddeutsche Zeitung. Fuzzies, Techies, so werden in den USA Studenten der Naturwissenschaften bzw. der Geisteswissenschaften genannt.
Ja, und letztere haben einen schweren Stand. Die Fuzzies, Fuzzies heißt auf Deutsch Flauschige und ist eindeutig abschätzig gemeint. Wer heutzutage in den USA Geisteswissenschaften studiere, sei dem Spott der Kommilitonen ausgesetzt, schreibt Adrian Daub, der an der renommierten Stanford-Universität Germanistik lehrt. Die Krise der Geisteswissenschaften sei in den USA nicht neu. Doch selten sei die Legitimität dieser Humanities derart unverhohlen in Frage gestellt worden wie zurzeit in Stanford, meint Daub. Der Grund ist naheliegend: Stanford hat weltweit einzigartige Nachbarn, nämlich die Start-ups von Silicon Valley, dem Firmensitz von Google, Apple und Co. Viele Studierende folgten dem Sirenenruf der IT- und Hightech-Branche und verließen die Uni. Oder aber studierten ein greifbares Fach wie etwa Ingenieurwissenschaften. Die Geisteswissenschaften wirkten je länger je mehr antiquiert und unnütz. Fazit des Autors: Früher war Stanford eine Universität im Silicon Valley. Heute ist sie drauf und dran, Hoflieferant des Silicon Valley zu werden.
Es war etwas aus der Mode gekommen, das Postkartenschreiben, klar, SMS, MMS, Facebook und Co. Inzwischen aber erfreut sich die Postkarte einer regelrechten Renaissance. Und vielleicht steckt ja solch ein Feriengruß heute schon in Ihrem Briefkasten. Einer, der das Postkartenschreiben als Obsession betreibt, das ist der Postkarten-Franz aus Zürich. Er hat alte Postkarten aus aller Herren Länder gesammelt und den Ferientext dazu gleich selbst geschrieben. Karl Hinder. Mit dem Buchtipp.
Wann haben Sie das letzte Mal eine Postkarte geschrieben? Am Drehständer am Kiosk eine ausgesucht und adressiert? Einige mäßig gehaltvolle Zeilen über das Wetter in St. Petersburg, die kulinarischen Freuden des Piemont oder die Wanderung zum Alpstein hingekritzelt? Noch rasch eine Briefmarke aufgeklebt und bevor die letzte Bahn ins Tal losfuhr, den Gruß in einem Briefkasten versenkt? Klingt nostalgisch, ja, und auch schön, nicht wahr? Die Kaste der Postkartenschreiber ist in Zeiten von Social Media vom Aussterben bedroht, doch Postkarten gibt es noch immer. Und man darf froh sein, gibt es den Postkarten-Franz, der unter diesem Pseudonym das Verfassen von illustrierten Papiergrüßen auf betriebswirtschaftlich hohem Niveau betreibt. Sein Postkartenbuch beinhaltet 12 Postkarten mit idyllischen Ansichten aus Norwegen und Griechenland, Tunis und Honolulu, allesamt reichlich angejahrt. Postkarten-Franz hat die Karten auch gleich vorgeschrieben, und zwar auf einer Hermes 3000. Die Eigenleistung des Absenders besteht lediglich darin, Name und Adresse auszufüllen und die Karte korrekt frankiert einzuwerfen. Den Adressaten erwarten also dann kleine inszenierte Einblicke in mögliche Ferienverläufe und in das eine oder andere Abenteuer. Ein Beispiel. Postkarte Nummer 305 zeigt ein Familienidyll aus den 50er Jahren. Zu sehen ist eine gebräunte Blondine in blauem Bikini und weißen Pumps auf einem Hotelbalkon. Sie steckt ihren drei ebenfalls sehr braunen und sehr blonden Söhnen gerade Weintrauben in den Mund. Der Älteste sitzt rittlings auf der Balkonbrüstung. Den Hintergrund ziert eine Pergola und ein Streifenstrand, blaues Meer und blauer Himmel. Der Text dazu lautet:
Liebste, bei Ludmilla in Varna streiten wir den ganzen Tag über den Menüplan. Bei der Fütterung der Jungs besteht sie auf Rohkost und Gemüse, während ich den drei Raubtieren auch etwas Speck und Zucker gönne. Gestern hat sich Jakob an einem Pfirsich verschluckt und ist vom Geländer gefallen. Das kommt davon. Dein gut genährter Franz.
Man könnte jetzt mutmaßen, dass dieser Franz ein Doppelleben führt und seine Söhne an Kernobst jämmerlich zugrunde gehen lässt. Oder man könnte sich fragen, warum seine Gattin in den Hochzeitsschuhen am bulgarischen Goldstrand sitzt. Das macht den Reiz dieser Postkartenspielereien aus. Sie entführen uns visuell in vergangene Zeiten. Mit den Texten zeigt Postkarten-Franz dagegen eine ganz gegenwärtige Schreibe. Ferien sind selten und schon gar nicht auf Postkarten das, was sie scheinen. So gesehen sind Postkarten-Franzens Grüße eine herrliche Kompensation für den verregneten Zeltplatz, den maserngeplagten Aufenthalt auf dem Bauernhof und die Quallen an Varnas schönen Stränden.
Das Postkartenbuch von Postkarten-Franz, es ist im Schreibgarten erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Und so gemütlich soll es auch weitergehen. Kein wirkliches Ziel vor Augen, mal da schauen, hier stehen bleiben. Kennen Sie das? Pflegen Sie das? Sich treiben lassen, ohne jeden Plan, einfach nur so umherstreifen? Dann sei Ihnen hiermit das Prädikat des Flaneurs verliehen. Dass dahinter, hinter dem Flaneur, nicht nur eine Haltung steckt, sondern auch ein Stück Geschichte. Angelika Schett.
Flâner heißt planlos umherstreifen oder schlendern und kommt nicht umsonst aus dem Französischen. Als Hauptstadt der Flânerie gilt die Stadt Paris im 19. Jahrhundert. Historisch trat der Flaneur bereits im 18. Jahrhundert in Gestalt des aristokratischen Dandys ins Bild. Ein Lebemann, der vielseitig gebildet seinen Müßiggang genießt. Noch 1840 führte der Dandy-Flaneur Schildkröten bei seinem Gang durch die Stadt mit sich, deren langsames Vorwärtskommen ihm das Tempo vorgab. Ein trotziger Gestus gegen die aufkommende Hetze der Moderne. Baudelaire pries den flanierenden Dandy als Held im Niedergang. Die gesellschaftlichen Forderungen nach Gleichheit und Demokratie machten ihm den Garaus. Im späteren 19. Jahrhundert ist dann der Flaneur auch nicht mehr der aristokratische Dandy. Nun ist er Schriftsteller oder Maler, zählt zur Bohème und hat so auch genügend Zeit zum Flanieren. Im Gegensatz zu den arbeitsamen, eiligen Menschen, die keine Chance hatten, sich dem ziellosen Umherstreifen, Beobachten und Versinken in der Menge hinzugeben. Den Flaneur gibt es auch als literarische Figur. Er gibt sich, wie es der Schriftsteller Franz Hessel 1929 in seinem Buch »Spazieren in Berlin« nannte, ganz der Lektüre der Stadt hin. Dies Buch galt damals dem Literaturkritiker Walter Benjamin als die Wiederentdeckung des Flaneurs. Benjamin interessierten in diesem Zusammenhang vor allem die Passagen in Paris, die als öffentlicher Raum Anonymität gewähren und gleichzeitig die Großstadt in gemäßigter Form erlebbar machen. Jedoch erkannte der Philosoph bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die Figur des Flaneurs, der sich treiben lässt in der Menschenmasse, beobachtend, melancholisch und einsam, dass diese Figur vom Markt aufgesogen wird. Das Konzept unserer Flaniermeilen bestätigt dies.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.